Liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Harzlichem, ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendung im September. Der Sommer verabschiedet sich so langsam, aber nichtsdestotrotz ist natürlich der Harz wie stets auch eine Reise wert. Ich gestalte heute die Sendung mal ganz allein, denn Bernd Sternal ist dienstlich auf Reisen, aber er hat mir einige Themen herausgesucht, die Sie wahrscheinlich auch ganz interessant finden. Unter anderem wird es gehen um die alte Ziegelei in Wieserode, um eine Schneckenfarm und wir haben auch noch dabei ein Porträt über den Forstwissenschaftler Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil. Und wenn noch etwas Zeit übrig ist, können wir auch gerne hier im Harzlichen noch weitere Themen anschneiden. Doch das soll erst einmal genügen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Ich fange an mit der alten Ziegelei in Wieserode. Wieserode ist mit seinen ca. 160 Einwohnern der kleinste Ortsteil der Stadt Falkenstein. Es ist ein sehr idyllisches Dörfchen, gelegen im sanften grünen Tal der Mukarene und erweckt mit seinen wunderschönen Fachwerkhäusern den Eindruck, als wenn dort die Zeit stehen geblieben wäre. Die Gemarkung des kleinen Ortes umfasst ein ausgedehntes Waldgebiet, dessen Grenzen erstrecken sich bis Ermsleben und Maisdorf. Diese Region des Unterharzes ist ein jahrtausendaltes Siedlungsgebiet und schon unter Markgraf Gero wurde im Jahre 964 eine Siedlung in diesem Gebiet erwähnt. Die alte Ziegelei liegt allerdings nicht in der Ortschaft Wiesenrode, sondern nur in seiner Gemarkung. Aus Richtung Ermsleben-Maisdorf kommen etwa 2 Kilometer hinter der Straßenabbiegung nach Wieserode und damit etwa 2,5 Kilometer von Wieserode haben sie die Schauanlage erreicht. Die alte Ziegelei befindet sich in einem alten barocken zweigeschossigen Fachwerkbau am Rande des Friedrichshohenberg, unmittelbar an der Landstraße. Sie wurde vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts unter preußischer Hoheit errichtet. Neben dem Fachwerkgebäude gehören noch ein Trockenschuppen sowie in der Erde liegende Grubenbrennöfen zu dieser Produktionsanlage. Diese Ziegelei stellt keine bedeutende Fertigungsanlage, verkörpert aber in ihrer Erhaltung den musealen Effekt eines kleinen Technikmuseums. Dort kann man anschaulich ein jahrhundertelang praktiziertes Brennverfahren in Grubenbrennöfen kennenlernen. Dieses Verfahren ist insbesondere für diese Region von Bedeutung, weil im nahegelegenen Selgetal die einst mächtige Burg Anhalt um 1150 zu einem Großteil aus gebrannten Ziegeln erbaut worden war. Es ist daher durchaus denkbar, dass zu jener Zeit bereits in einer Vorgängeranlage Ziegel für diese bedeutende Burg, die dem Adelsgeschlecht sowie dem Land Sachsen-Anhalt seinen Namen gegeben hat, gebrannt wurden. Im fortschreitenden 19. Jahrhundert wurde das Grubenbrennofenverfahren dann aus wirtschaftlichen Gründen durch die Ringofentechnologie abgelöst. Die Folge dieses Technologiefortschritts war die Schließung dieser Anlage. Sie hatte keine Bedeutung mehr und verfiel. Bis in den 1990er Jahren die Produktionsstätte restauriert wurde und so eine Schauanlage zur handwerklichen Ziegelherstellung entstand. Im Obergeschoss des Hauptgebäudes ist auch eine Ausstellung zur Ziegelherstellung zu sehen, sowie eine Sammlung historischer Ziegel mit besonders seltenen und schönen Exemplaren. Und wer einmal in dieser Gegend ist, sollte weiter nach Wieserode fahren, sowie anschließend einen Besuch im nahen Landschaftspark Degennershausen einplanen. Eine Tour, auf der Ihnen sicher keine Touristenströme begegnen werden, die aber auf jeden Fall lohnenswert ist. Nun ein wenig Musik mit Holger Wiege, Septemberliebe. Nun kommen wir zu einem Lebewesen, ja, das viele Menschen nicht so recht mögen. Es geht um Schnecken. Im Harz befindet sich eine Schneckenfarm, und zwar in Hermerode. Die Weinbergschnecke Helix pomatia steht in Deutschland unter Naturschutz. Sie ist eine besonders geschützte Art nach der Bundesartenschutzverordnung. Aber sie ist auch eine Delikatesse, und das nicht nur in Frankreich. Neben Feinschmecker-Restaurants finden wir sie bei uns auch als tiefgekühltes Dutzend in den Gefriertruhen der großen Lebensmittelmärkte. Sie werden als Vorspeise in sogenannten Schneckenpfännchen mit Kräuterbutter im Backofen gegart. Diese Delikatessen, die allerdings nicht jedermanns Sache sind, stammen denn aber aus Zuchtbetrieben. Einer davon, und zwar die größte Weinbergschneckenfarm in Deutschland, befindet sich in Hermerode, auf der Hochfläche des Unterharzes. Das kleine Dorf liegt direkt an der B242, etwa auf halber Strecke zwischen Harzgerode und Mansfeld, kurz hinter den Abzweig nach Wippra. Auf einem Zuchtareal von 4 Hektar wachsen dort Weinbergschnecken unter rein natürlichen Bedingungen heran. Im Inneren der Zuchtanlage befinden sich die eigentlichen Zuchtgehege. Das sind Parzellen von 5 Meter Breite und 45 Meter Länge. Die Vermehrung der Weinbergschnecken in Hermerode, ist es die gefleckte Weinbergschnecke, erfolgt einfach und unspektakulär. Diese Schnecken sind Zwitter und produzieren männliche und weibliche Keimzellen. Selbst befruchten können sie sich allerdings nicht. Aber es gibt schließlich genug Artgenossen in der Parzelle, mit denen sie sich paaren können. Durchschnittlich 2-mal jährlich legen dann die Weinbergschnecken ihre Eier ab, aus denen je Gelege etwa 50 junge Schnecken schlüpfen. Da sie in den Aufzuchtgehegen kaum natürliche Feinde haben, erreichen die meisten von ihnen auch die Geschlechtsreife. Die Hermeroder Weinbergschneckenfarm lädt zu Besucherführungen ein. Erfahren Sie Erstaunliches über das Leben der Weinbergschnecken, ihre Tradition als Delikatesse und natürlich alles über die Harzer Weinbergschneckenzucht. Zwischen Juni und Oktober organisieren wir für Sie von Mittwoch bis Sonntag nach vorheriger Absprache individuelle Besucherführungen zum Preis von 4,50 € pro Person, auf Wunsch sogar inklusive eines köstlichen Weinbergschneckengerichtes im Hotel-Restaurant Wipprahof für insgesamt 8 €. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.harzer-weinbergschnecken.de. Ja, und hier ein Evergreen mit Toni Christi, September Love. Ja, und mit meinem nächsten Beitrag möchte ich Sie auf den Sophienhof entführen. Und zwar ist der Sophienhof ein kleines Dorf, eher wohl eine Siedlung mitten im Hohensteiner Forst. Es ist heute ein Ortsteil der thüringischen Gemeinde Harztor im Landkreis Nordhausen. Sophienhof liegt für deutsche Verhältnisse recht abseits anderer Ortschaften auf einem Wiesenplateau in 550 Meter über den Meeresspiegel, das von Wäldern eingerahmt ist. Keine Industrie- oder Verkehrslärm stört die Ruhe dieses Harzer Idylls. Das Dörfchen ist nur über eine schmale Kreisstraße zu erreichen, die es mit der B4 und der B81 verbindet. Der Hohensteiner Forst war einst Eigentum der Stolberger Grafen. Die ehemalige Waldsiedlung entstand vermutlich im 16. Jahrhundert und wurde 1560 erstmals, allerdings unter dem Namen Schmerplatz, erwähnt. Es entstand dort eine gräfliche Meierei also ein Hof mit Molkerei, was den Namen Schmerplatz wohl als Butterplatz deuten lässt. Graf Christian Ernst zu Stolberg, Wernigerode, heiratete im Jahr 1712 Sophie Charlotte, Gräfin zu Leiningen, Westerburg, nach welcher im Jahr 1717 der gräfliche Hof Sophienhof genannt wurde. In dieser frühen Zeit des 18. Jahrhunderts wurde auch eine kleine Kirche im Sophienhof gebaut, die weit über 200 Jahre den Einwohnern als Gotteshaus diente. Nach dem Zweiten Weltkrieg im Gebiet der innerdeutschen Grenze auf DDR-Gebiet gelegen, verfiel die Kirche und wurde in den 1960er Jahren abgerissen. Ihre 1742 gegossene Glocke ist erhalten und befindet sich heute in einem Glockenstuhl auf dem Friedhof. Im Jahr 1747 wurde Hans Dietrich von Zantier zum gräflichen Forst- und Jagdmeister mit Dienstsitz in Sophienhof berufen. An ihn erinnert ein Gedenkstein. Sophienhof heute ist ein schmuckes kleines Harzdörfchen mitten im tiefen Forst des Südharzes, das einen Großteil seiner Ursprünglichkeit erhalten konnte. Der Ort ist eingebunden in eine wildromantische Harzlandschaft. Eine Vielzahl gut beschilderter Wanderwege zu den Naturschönheiten des Harzes führen über Sophienhof bzw. nehmen von hier ihren Ausgang, so zum Beispiel zur Bärenhöhe. Mit dem Karlshausturm, zum Waldschlösschen bei Benneckenstein oder zum Poppenberg bei Ihlfeld. Die Harzquerbahn macht auf ihrer Fahrt zum Brocken nach Nordhausen oder Wernigerode an einem nur 10 Minuten Fußweg entfernten Waldbahnhof Rast, sodass auch entfernte Ziele problemlos erreicht werden können. Im Winter nehmen zahlreiche Loipen im Sophienhof ihren Ausgang. Im Herbst wird der Ort übertönt von Gebrüll brünstiger Hirsche. Auf dem Dorfteich schnattern Enten und Gänse, die frei zugänglichen Haustieranlagen des Ortes beherbergen Wollschweine, rote Harzrinder, Esel, Ziegen und Schafe. Und dann sind da die zwei Highlights im Dorf: die Ziegenalm und das Ausflugs- und Ferienhotel Brauner Hirsch. Zwei Unternehmen, die den Ort heute prägen. Die Ziegenalm ist ein Landwirtschaftsbetrieb mit zugehörigen Gastronomie- und Beherbergungsbetrieb als Ferien auf dem Bauernhof. Im Landwirtschaftsbetrieb werden folgende Nutztierarten gehalten und gezüchtet: Rinder, Schweine, Ziegen. Die Milch wird in der eigenen Käserei verarbeitet. Im Hofladen wird eine breite Palette von Wurst- und Käsespezialitäten aus eigener Herstellung angeboten. Das Angebot wird durch weitere regionale ergänzt. Aber damit noch nicht genug. Es gibt auch noch eine Almstube im rustikalen Flair sowie einen Bier- und Kaffeegarten. Dort kann der Gast die hausgemachten Produkte verkosten. Es gibt aber auch hausgemachten Kuchen und sogar Ziegenmilcheis nach einem alten Hausrezept. Na, wenn das keine Auswahl ist. Auch seinen Urlaub kann man auf der Ziegenalm verbringen. Die Zahl der Unterkünfte ist breit gefächert. Ferienwohnungen, Familiensuites, Heuhotel, Bergbauernhaus und Ferienhaus treffen sicher jeden Geschmack. Nur 2 Minuten entfernt liegt der Braune Hirsch, Sophienhof, ein Ausflugslokal und Ferienhotel mit breit gefächertem Angebot, wie man es in dieser Abgeschiedenheit kaum erwartet hätte. Eine beeindruckende Gastronomie mit rustikaler Gaststube, Pavillon, Bier- und Kaffeegarten sowie einem tollen Eiscafé lassen keine Wünsche offen. Besonders die gastronomischen Themenabende haben sich schon weit herumgesprochen und sind echt empfehlenswert. Zum Beispiel Krustenbratenessen, Steakabend sowie Fisch und Pizza aus dem Steinofen. Auch die hauseigene Fleischerei hat einen guten Ruf. Der Braune Hirsch ist also bestens geeignet, um dort Feierlichkeiten jeder Art durchzuführen. Und da auch 11 gemütliche Hotelzimmer sowie 5 gemütliche Ferienwohnungen, 3 davon barrierefrei, laden ein, länger in Sophienhof zu verweilen. Alles in allem, wer die Natur liebt und auf rustikale Gemütlichkeit steht, der ist in Sophienhof genau richtig. Vielleicht sollten Sie sich den Sophienhof im Landkreis Nordhausen schon einmal für die nächste größere Familienfeier vormerken. Ja, und wie stets darf im Harzlichen auch eine bekannte Persönlichkeit aus der Region nicht fehlen. Dieses Mal geht es um den Forstwissenschaftler Friedrich Wilhelm Leopold Pfeil. Leopold Pfeil wurde am 28. März 1783 in Rammelsburg, einem Ort in der Grafschaft Mansfeld, geboren und war ein Forstpraktiker und Forstwissenschaftler vom internationalen Rang. Seine Eltern waren der Justizamtmann in der Grafschaft Mansfeld und Schriftsteller Johann Gottlieb Benjamin Pfeil und Eva Clara Johanna Leonardine, geborene Göcking, die Schwester des Dichters und Nationalökonomen Leopold Friedrich Günther von Göcking. Friedrich Wilhelm Pfeil war das vierte von insgesamt 8 Kindern aus dieser Ehe. Die Familie Pfeil wohnte im Schloss von Rammelsburg. Sein Vater war neben seiner Tätigkeit als gräflicher Amtmann auch Generalbevollmächtigter über die großen Güter der freiherrlich von Friesischen Familie, wozu auch die Rammelsburg gehörte. Ab 1797 besuchte Pfeil das Aschersleben Gymnasium Stephaneum. Als sein Vater im Jahr 1800 plötzlich starb, war die Familie mittellos und Pfeil musste vor dem Abitur das Gymnasium verlassen. Aus Liebe zur Natur erlernte Pfeil den Beruf eines einfachen Försters, der damals auch als Jäger bezeichnet wurde. Nach Abschluss seiner Ausbildung ging er nach Niederschlesien, wo er zunächst als Forstgehilfe, dann ab 1806 als Förster angestellt war. 1807 heiratete er Albertine Beate Nowak. Aus der Ehe gingen eine Tochter und 3 Söhne hervor. Die Familie Pfeil wohnte im Schloss von Rammelsburg. Sein Vater war neben seiner Tätigkeit als gräflicher Amtmann auch Generalbevollmächtigter über die großen Güter der freiherrlich von Friesischen Familie, wozu auch die Rammelsburg gehörte. Obwohl Wilhelm Pfeil als Privatförster nie beim Militär gedient hatte, nahm er 1813 an den Befreiungskriegen gegen Napoleon teil und kommandierte dabei eine Landwehrkompanie. Zurück in Niederschlesien machte Pfeil schnell Karriere. 1815 wurde er zum Oberförster, ein Jahr später zum Forstmeister befördert. In jenen Jahren in Niederschlesien begann Pfeil, sich im Selbststudium die bisher fehlenden theoretischen Kenntnisse, er hatte nie eine Forstschule oder gar eine Universität besucht, anzueignen. Innerhalb weniger Jahre erwarb er das Wissen der gesamten, damals zur Verfügung stehenden forstlichen Literatur. Durch zahlreiche Veröffentlichungen machte sich Pfeil in der Forstwirtschaft schnell einen Namen. Besondere Aufmerksamkeit erlangte er durch sein 1816 veröffentlichtes Werk über die Ursachen des schlechten Zustandes der Forsten und die allein möglichen Mittel, ihn zu verbessern, mit besonderer Rücksicht auf die preußischen Staaten. Es folgte im Jahr 1820 seine Abhandlung auf den preußischen Staat, die für seinen weiteren beruflichen Werdegang die maßgeblichen Weichen stellte. Georg Ludwig Harting hatte 1821 für die Preußische Forstakademie an der Universität Berlin einen Lehrstuhl eingerichtet, mit dessen Leitung er Pfeil betraute. Er erhielt die Titel Oberforstrat und Professor. Damit war der Autodidakt, der über keine akademische Ausbildung verfügte, zum Mitglied der seinerzeit bedeutendsten deutschen Universität geworden. Ein auch für die damalige Zeit einmaliger Vorgang. Pfeil kam in Berlin in Kontakt zu namhaften Wissenschaftlern seiner Zeit. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, später Rektor der Berliner Universität, verlieh ihm 1821 die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät. Die bedeutenden Universalgelehrten Wilhelm und Alexander von Humboldt bestärkten Pfeil in seinem Bestreben nach praxisnaher Forschung. Professor Pfeil lehnte daher eine Universitätsausbildung für Forstleute ab. 1830 erreichte er, dass die Akademie als königlich-preußische höhere Forstlehranstalt nach Neustadt-Eberswalde verlegt und dort von Pfeil geleitet wurde. Dort konnte er die forstwirtschaftliche Lehre mit der Praxis im Wald verbinden. Er lehrte bis 1859 die wichtigsten forstlichen Fächer selbst. Wilhelm Pfeil, der 1859 als geheimer Oberforstrat in den Ruhestand gegangen und ins Riesengebirge nach Hirschberg gezogen war, starb noch im gleichen Jahr während eines Kuraufenthalts im benachbarten Bad Warmbrunn. Er wurde am 7. September 1859 in Hirschberg beigesetzt. Dokumente und Archivalien von und über Professor Dr. Wilhelm Pfeil sind im historischen Fundus der Fachhochschule Eberswalde und im Archiv der Humboldt-Universität Berlin, Bestand Forstliche Hochschule, verwahrt. Zur Ehrung von Wilhelm Pfeil und zur Erinnerung an sein Lebenswerk wurde im Jahr 1865 in der Nähe des Dambachhauses bei Thale ein Denkmal errichtet. Das Dambachhaus ist ein Forsthaus unweit des Bodetals bei Treseburg am 454 Meter über den Meeresspiegel gelegenen großen Dambachkopf. Das Denkmal steht etwa 50 Meter nordwestlich davon an einer Wegkreuzung. Das Denkmal ist umzäunt und besteht aus einem wuchtigen Sockel, auf dem ein kapitaler Hirsch thront. Es wurde zu seinen Andenken von seinen Schülern durch Spenden finanziert und von Professor Menke, einem Berliner Bildhauer, geschaffen. Die Ortswahl geschah aufgrund der Tatsache, dass Pfeil diese Gegend regelmäßig zwecks Erholung und Jagd aufsuchte und in den Forsten um Thale mit den Studenten der Forstakademie praktische Übungen zur Einteilung und Bewertung der Wälder durchführte. 1825 traf er sich hier auch mit Heinrich Kotta. Seinem Wunsch, hier begraben zu werden, kam seine Familie jedoch nicht nach. Das Pfeildenkmal spielt in einer Schlüsselszene des Romans Cäcilie von Theodor Fontane eine Rolle. Es ist als Nummer 68 in das System der Stempelstellen der Harzer Wandernadel einbezogen. Ja, und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Herzliches geht dem Ende entgegen. Im kommenden Monat wird gewiss Bernd Sternal wieder mit dabei sein. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Herbst mit einer schönen Laubfärbung. Ja, und schönen, warmen, sonnigen Tagen, die einladen, einfach mal wieder eine Runde im Harz zu gehen, sich zu entspannen, zu erholen und die frische Luft zu genießen. Na dann, alles Gute bis zum Monat Oktober, wenn es wieder heißt Herzliches. Redaktion und am Mikrofon war Ihre Konstanze Holthoff. Tschüss.